ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Heated Rivalry.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Royal Corgis. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Wie ist die Stimmung hier? Zicke, zacke, zicke, zacke?
Schlecht.
Ja, die Stimmung ist zicke, zacke, schlecht, weil wir sind beide krank. Man hört es vielleicht.
Hüstel, Hüstel. Herzlich willkommen hier in der ARD-Audiothek zu einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs, die wir trotz Krankheit heute hier absolvieren werden. Es werden trotzdem Tabs geschlossen, aber halt ja mit viel Medikamenten-Intus. Uns hat es beide erwischt, Caro.
Es werden Tabs geschlossen aus dem Podcast-Lazarett hier heute. Wir sind außerdem noch zugeschaltet. Ich sitze krank in Köln und du sitzt krank in Berlin.
Richtig. Ich habe hier die Woche über etwas eigentlich anderes arbeiten müssen, aber ich werde jetzt im Podcast, um mich wichtig zu machen, trotzdem erzählen, dass ich hier wegen der Berlinale war.
Oh, der feine Herr.
Ja, genau. Ich war auf vielen, vielen Berlinale-Partys mit Charlie XCX und Jacob Elordi und habe mich wahrscheinlich dabei Jacob Elordi angesteckt, auch mit Grippe.
Ja, wahrscheinlich.
Ey, weißt du, wo ich war? Aber tatsächlich jetzt in Berlin, also das hat nichts mit Berlinale zu tun, sondern da war ich rein privat mit ein paar Freunden bei Loriots Lieblingsitaliener. Den gibt's hier am Savini-Platz. Der Italiener Aida. Und da kann man ganz normal rein und essen und sich dann vorstellen, dass sich Loriot wohl hier den Sketch mit der Nudel ausgedacht hat. Da hängen auch überall Bilder. Kann man gut mal machen. Ich habe Risotto gegessen, falls es dich interessiert.
Okay, schön.
Vielleicht habe ich mich auch da angesteckt. Wie war es bei dir? Du bist ein paar Tage vor mir krank geworden.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es an dem einen einzigen Tag lag, an dem ich Karneval gefeiert habe.
Das ist Kölle.
Da ist halt viel unterwegs in der Luft.
Da fällt mir ein, du hast es noch gar nicht erwähnt, dass ich bei unserer hier Karnevalsparty von Lea den Kostümwettbewerb gewonnen habe. Das
dachte,
hast du irgendwie
du
noch gar nicht erwähnt.
Dankeschön. Erzähl doch mal.
Ich war ja Dschungelcamper, Menderes. Menderes Dschungelcamp-Outfit hatte ich hier an. Und es kam wohl so gut an bei der versammelten Mannschaft, dass sie mich dann hier zum Dschungelkönig gewählt haben. Eigentlich.
Hast du dann eigentlich gewonnen?
Ich habe dann auch gewonnen, ja. Und zwar sogar mit Trophäe. Lea hatte auf dem Flohmarkt so einen alten Starlight Express Rollschuh, wo man so Stifte reinstecken kann. Also so einen festen, das war irgendwie so ein Deko-Ding. Also kein echter Rollschuh, sondern nur so eine Attrappe. Habe ich gewonnen, steht jetzt bei mir auf der Fensterbank.
Schön. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass ich davon je höre, von dieser Errungenschaft.
Ich hatte eine richtig schlimme Fiebernacht hinter mir heute.
Same.
Ich habe ganz doll geschwitzt, habe auch die ganze Zeit schon so in meinem Kopf losmoderiert, was wir hier wohl heute erzählen werden. Ich war wieder so unterbewusst so auf Anknopf. Hast du das auch, wenn du dann so Fiebernacht hast, dass man dann manchmal sich noch so eine Tablette einschmeißt, sich wieder hinlegt, wieder aufwacht und denkt, boah, jetzt müssen ja bestimmt hoffentlich 5-6 Stunden vergangen sein, damit die Nacht endlich vorbei ist und dann ist so eine halbe Stunde nur.
Ja, Fiebernächte sind, das klingt wie so ein Schlager, Fiebernächte sind wild. Ja.
Die Symptome haben Schweigepflicht.
Ja.
Aber es geht ja nicht nur uns so, sondern die Grippewelle ist ja gerade überall. Und vielleicht sind ja die Leute zu Hause auch gerade krank und hören uns dann. Ich habe als Kind, als ich krank war, auch immer gerne Hörspielkassetten gehört, wo die Leute dann auch selber krank waren. Also zum Beispiel Otto ist krank, bei Benjamin Blümchen, da war er Krankenschwester. Und dann haben sie am Ende, als Otto wieder gesund war, Erdbeeren mit Sahne und Zucker gegessen. Und das wünsche ich mir auch für uns beide, wenn wir wieder gesund sind, dass wir das machen.
Das machen wir zusammen.
Wir haben heute eine HörerInnen-Folge, trotz Symptome
und Viren.
Zum Glück
mussten wir diese Vorbereitung ja nicht alleine machen. Es ist mal wieder Zeit für eine Community-Folge. Wir haben uns durch eure Nachrichten gepflügt und Tab-Einsendungen und euer Feedback und da mal wieder ein bisschen was zusammengekehrt. Miguel, was gab's bei dir?
Bei mir gab's sehr viel. Also erstmal können wir ja vielleicht sagen, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet letzte Woche, als wir über Wörter gesprochen haben, die wir selber falsch aussprechen. Scheinbar, so wurde mir aus der Community gesagt, spreche ich das Wort Presche falsch aus. Ich sage Presche mit P statt Bresche.
Ja, das stimmt ja wohl auch.
Das ist ja mal wieder ein Riesenfehler. Hallo, Hacks.
Bresche, wo ist denn da ein P?
Ja, dann habe ich noch die Band Run Rig falsch ausgesprochen. Das ist die Band, die einen Song über die Insel St. Kilda gemacht hat. Die heißen Run Rig und nicht Run Ring, wie ich es fälschlicherweise gesagt habe.
Was habe ich jetzt falsch ausgesprochen noch?
Ja, du hast bestimmt wieder alles richtig gemacht. Die haben irgendwie nur mich verbessert, komischerweise.
Ich habe, glaube ich, neulich gesagt bei Victoria und David, sie sind das Ultimate Power Couple. Und da hat jemand geschrieben, was ist ein Ultimate? Ultimate, ich habe Ultimate Power Couple verstanden.
Ja, die sind
das muss ich dann wohl auch ein bisschen mehr Englisch aussprechen.
Ja, es geht nämlich nicht nur andersrum, dass wir Sachen falsch aussprechen, sondern auch die HörerInnen können sich mal selber an die eigene Nase fassen. Die verstehen manchmal auch Sachen falsch.
Was mir ganz oft zugeschickt wurde, der neue Fettberg in der Londoner Kanalisation, wird mir schon seit Dezember regelmäßig zugeschickt. Er ist 100 Meter lang und 100 Tonnen schwer. Im Osten Londons.
Gut, haben wir den auch mal gefeatured.
Wir können aber sagen, du kannst auf jeden Fall dieses Jahr nichts dafür, weil du ja dein Fritteusenfett jetzt ja. artgerecht in den Mülleimer schmeißt.
Ich hab's gelernt, Leute. I've learned. Ja. You live and learn.
Eine Nachricht fand ich sehr beeindruckend, nämlich unsere Hörerin Lea, die hört uns immer während des Trainings für Marathon. Also sie hört uns ausschließlich, wenn sie für den Marathon trainiert und hält sich dann zurück, in der Freizeit absichtlich nicht zu hören, sondern nur bei langen Läufen. Und sie sagt, wenn man ganz am Anfang startet, dann passt es perfekt in eine 16-Wochen-Marathon-Vorbereitung als kleine Inspo für euch da draußen. Und sie ist jetzt bei der aktuellen Folge angekommen und am Sonntag ist der große Tag. Das Problem ist, es fehlt noch die 4-Stunden-Folge, damit sie das ganze Rennen lang durchhören kann. Dazu kann ich sagen, haben wir leider nicht. Ich empfehle aber die Live-Berichterstattung von der Tram-EM.
Ja, die ging.
4 Stunden am Stück. Weiß aber nicht, wie gut du dann läufst.
War es nicht sogar länger als 4 Stunden?
Kann auch sein,
ja. 6 Stunden durchgelabert live. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles gesagt haben. Es ist gut, dass das so eine geschnittene Version gab. Ja, haben wir sehr viel Scheiße gelabert. Und ich musste auch zwischendrin Essen holen und war so eine halbe Stunde weg. Dann musstest du alleine Scheiße labern.
Ich habe eine halbe Stunde alleine Scheiße gelabert. Und dann, wenn wir on air waren, haben wir meistens nur gesagt, oh, da gab es jetzt einen großen Schwamm. Wenn die Straßenfahrer was verschüttet haben. Naja, bedingte Empfehlung, liebe Lea. Aber you go, girl, mit dem Marathon. Sehr cool.
Dann hat mich ein Hörer namens Daniel darauf hingewiesen, dass ich einen Abschied von Thomas Gottschalk unterschlagen habe. Und zwar von der Sat.1-Sendung Gottschalks Hausparty im Jahr 1997. Da waren zu Gast, Caro, du wirst dich freuen, Kai Pflaume, unser guter Freund Kai Pflaume. Übrigens hat nach einem Auftritt von uns letztes Jahr bei der Tour eine Person uns angesprochen und erzählt, dass sie als Kind mal bei Klein gegen Groß mitgemacht hat und gesagt, ich bin auch ein Freund von Kai Pflaume. Fand ich ganz süß. Also Kai Pflaume war da, Veronika Ferres, Reinhard May und David Hasselhoff. Und dieser Abschied war dann doch einigermaßen bizarr, als ich mir das nochmal angeguckt habe. Kann man in voller Länge auf YouTube angucken. Es wurde auch hier gesungen, allerdings von seinem Butler Richard, der wohl Teil der Sendung war. Wir gehen da jetzt mal an diese Stelle rein, wo der Gesang endet, Gottschalk sich nun verabschieden möchte und dann passiert etwas Unglaubliches.
Jetzt ist alles aus, die letzte Sendung ist gelaufen. Ich sage Tschüss, auf Wiedersehen, jetzt geh ich einen sauren.
Jetzt kommt Hausmeister Krause durch die Tür.
Mit 20 Samba-Tänzerin. Samba-Tänzerin, ja.
Und so ein Eimer mit so Strohhalm drin.
Ja.
Das ist mal ein Abschied. Wie lange gab es diese Show?
Das weiß ich nicht so genau.
Also rechtfertigt das diese Art fetten Abschied, frage ich mich.
Ich finde es so toll, wie dann Hausmeister Krause reinkommt und Thomas Gottschalk auch noch seine Hausmeister Krause-Mütze irgendwie von Ballermann 6 überstülpt. Mhm. Ich kann diese ganzen Figuren von Tom Gerhardt gar nicht unterscheiden. Ist es jetzt eine andere Figur gewesen als Hausmeister Krause?
Ach so, oh, da habe ich mir jetzt auch in die Nesseln gesetzt.
Von Ballermann 6. Auf jeden Fall kommt er mit einem Sangria-Eimer und 20 Samba-Tänzerinnen rein, stülpt Thomas Gottschalk eine Mütze über und dann tanzen sie zu Samba-Musik.
Samba de Janeiro.
Wollte ich nochmal nachliefern, damit es nicht unterschlagen ist hier in unserer Chronologie.
Ja, toll, jetzt ist es komplett.
Richtig.
Wie schön, wie schön. Eine Mail haben wir noch bekommen, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Und zwar schreibt unsere Hörerin Sarah, dass sie mit ihrer Familie von der Großstadt in ein kleines Dorf gezogen ist, also so ganz klein, so 200 Einwohner. Da haben sie neulich Bekannte besucht, die sehr gläubig sind und auch pilgern und Wallfahrten machen und so weiter. Mhm. Womit sie nicht gerechnet hat, mitten in diesem Dörfchen ihren Tee in einer Carlo Acutis, aka Heiliger Millennial-Tasse, Kredenz zu bekommen.
Nein.
Sie schreibt, ich bin innerlich gestorben. Blickkontakt zu meinem Mann, mit dem ich euren Podcast oft höre, war einfach komplett unmöglich. ohne in Gelächter auszubrechen. Außerdem habe ich einfach nur gehofft, unsere kleine Tochter zählt hier nicht eins und eins zusammen, denn sie liebt euren heiliger Millennial-Jingle und singt ihn dauernd lauthals.
Grüße.
Stelle ich mir sehr lustig vor, wie sie da bei diesen katholischen Leuten im Wohnzimmer sitzen und random anfangen, diesen Millennial-Jingle zu singen. Habe ich sehr gelacht. Vielen Dank und liebe Grüße zurück an Sarah.
Überhaupt ist Carlo Acutis omnipräsent in unseren ZuschauerInnen-Schriften. Viele Merch-Artikel kriegen wir zugesandt und auch irgendwelche Fahnen, die man auf Urlaubsreisen sieht und so. Also Carlo Acutis nach wie vor ein Riesenthema.
Ja.
Und was hier Jo noch wissen möchte, das möchte ich mal nachreichen, ist, was genau mit dem Schinken auf dem Teppich deiner Schule passiert ist. Das hast du in der Heimatfolge.
Mein Gott, der Schinken. Ja,
das interessiert die Leute nach wie vor noch. Es war wohl ein Experiment.
Ja, ich weiß nicht, was draus geworden ist. Ich habe neulich jetzt von einem Schulleiter erfahren, vor 2 Wochen erst, der Teppich ist raus. Die haben jetzt endlich nach circa 70 Jahren den Teppich aus diesem Raum rausgenommen, deswegen wir werden es nie erfahren.
Okay, ist damit das Thema jetzt beendet, liebe Leute da draußen.
Ich habe einen Spotify-Kommentar gelesen von Penelope auf unsere erste Folge nach der Winterpause. Sie schreibt, irgendwie dachte ich finde euch ein bisschen nervig, aber manchmal weiß man erst, was man liebt, wenn man es vermisst oder so. Schön, dass ihr wieder in meinem Ohr seid.
Ja, das ist wirklich
das Liebste, was ich je gehört habe.
Also sie hat uns die ganze Zeit schon gehört, fand uns dabei aber nervig und erst als wir weg waren, hat sie gemerkt, dass sie uns vermisst. Das finde ich irgendwie süß.
So nett.
Das kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen.
Ja, vielen Dank dafür. Ja, hast du noch was?
Nee.
Oder sollen wir so langsam in die Tabs?
Ich bin abgearbeitet, wir können gerne in die Tabs. Soll ich mal anfangen? Dann kannst du noch einen Tee trinken in der Zeit.
So machen wir es.
Jetzt, wo ich die letzten Tage krank war, konnte ich endlich mal die HBO-Hit-Serie Heated Rivalry fertig gucken, die ja jetzt schon seit letzten November in aller Munde ist. Und hier werde ich wahrscheinlich heute auch wieder viel darauf angesprochen, was ich alles falsch ausspreche. Ich finde, Heated Rivalry ist ein sehr schweres Wort für einen Podcast. Heated Rivalry gibt es seit Anfang Februar jetzt auch in Deutschland auf HBO und hat natürlich auch meine Timelines geflutet schon im letzten November, genauso wie eure. Das Thema Heated Rivalry wurde sich wirklich so oft von euch gewünscht, wie sonst kein anderes Thema. Vielleicht Aale. Also Aale und Heated Rivalry waren wirklich die zwei Themen, die sich am häufigsten gewünscht wurden. Zum Beispiel von unserer Hörerin Julia.
Hi Miguel, ich bin in einem Rabbit Hole gefangen. Nicht nur gelandet, sondern gefangen, denn mein kompletter Dezember drehte sich um die Serie Heated Rivalry, inklusive Videos zu anamorphen Kameraobjektiven und irgendwann sogar Videos zu Hockeyregeln. Zum Beispiel habe ich letztens eine PowerPoint-Präsentation gehalten, um 2 meiner Freundinnen mit dem HR-Virus anzustecken. Nach der Präsi haben wir dann irgendwann Insta geöffnet, um dort zu sehen, dass du den beiden Hauptdarstellern folgst. Und falls du und Caro derselben Meinung seid, würden wir uns so, 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 so freuen. Liebe Grüße von euren Fans aus MA.
Ja, Julia, schuldig. Ich bin den beiden Hauptdarstellern natürlich recht schnell gefolgt, ohne die Serie auch komplett gesehen zu haben. Natürlich, weil ich in erster Linie an einem intellektuellen Austausch mit den beiden interessiert bin. Caro, hast du die Serie mitbekommen, gesehen, irgendwas? Heated Rivalry, war es ein Ding, auch auf deiner Timeline?
Also ich habe es durchaus mitbekommen, dass es gibt. Und es wurde sich auch bei mir in den DMs gewünscht. Aber ich muss sagen, mein Algorithmus hat mich diesmal komplett ausgespart von diesem Heated Rivalry Hype und ich check nicht warum.
Also, das frage ich mich auch, das ist mysteriös.
Ist ganz komisch, es ist wirklich mysteriös. Ich habe nichts davon mitbekommen.
Wir sind eigentlich beide
Folge
genau
gesehen.
Die Zielgruppe.
Ja, ich check's gar nicht.
Also dann werde ich dich jetzt mal ins Boot holen und alle da draußen, die es vielleicht auch nicht so mitbekommen haben. Ich werde auch versuchen, nicht zu spoilern, sondern eher so allgemein vom Inhalt zu sprechen und eher auf den Vibe einzugehen. Also die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rachel Reed. Und wir können ja mal direkt am Anfang in den Trailer reingucken, damit du auch so einen Eindruck von dem Vibe der Serie hast.
Canada-Russia Final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
Okay.
And Russia's Ilya Rozanov.
You're an awesome player to watch.
Yes.
Ooh. Very good at hockey.
The best, probably.
We will be seeing each other a lot.
Yeah, Boston and Montreal play against each other often.
Are there any gay hockey players?
Also hotte, flirty Eishockeyspieler.
Also es ist basically eine queere Enemies to Lovers Geschichte zwischen den zwei ehrgeizigen, sehr reichen, extrem gut aussehenden Profi-Eishockeyspielern, dem
Queer,
dem kanadisch-japanischen Shane Hollander und dem russischen Ilya Grigorevich Rosanov, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Hast du wahrscheinlich nicht.
Doch, mit großer Wahrscheinlichkeit.
Freue mich auf die Kommentare.
doch, das werde ich wohl richtig gesagt haben gerade. Und dann haben die beiden, weil sie closeted sind, aber trotzdem flirty, heimlich ganz viel hotten Sex, den man auch in recht expliziten Szenen dann sieht. Dann geht so Hollander lay on your stomach und dann geht's ab. Deshalb wurde die Serie auch schnell als reine Pornoserie verschrien, aber da würde ich nicht zu vorschnell urteilen. Es geht gerade in den ersten Folgen sehr heiß her, wenngleich die Sexszenen aber auch immer wichtig fürs Character Development sind, also die treiben die Story voran. Und dann nach diesen zwei Folgen, den ersten zwei Folgen, wo wirklich sehr viel Erotik eine Rolle spielt, kommt dann aber tatsächlich auch noch eine richtige Handlung. Also man muss die ersten Folgen so ein bisschen in Anführungsstrichen durchhalten. Es gibt aber auch Folgen, in denen gar kein Sex gehabt wird, sondern es um Handlungsstränge geht, zum Beispiel die Folge 5, die übrigens eine der meisten gerewatchten Folgen der Serie ist. Also es geht bei weitem nicht nur um Sex, sondern es geht auch um Liebe. Es ist natürlich alles sehr kitschig, wirklich keine komplizierte Handlung. Wahrscheinlich ist auch das eines der Geheimnisse hinter dem globalen Erfolg dieser eigentlich sehr kleinen Low-Budget-Serie, neben der unglaublichen Chemie der Hauptdarsteller vielleicht. Die Serie ist wirklich ein Phänomen, weil sie für HBO ein totaler Überraschungserfolg war. Die 6 Folgen wurden in nur 37 Tagen mit einem Budget von nur 12 Millionen Canadian Dollars produziert. Das sind in etwa 8 Millionen US-Dollar. Bei 6 Folgen heißt das etwa 2 Millionen pro Folge. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber zum Vergleich, die erste Staffel Euphoria mit 8 Episoden hatte insgesamt ein Budget von 165 Millionen US-Dollar. Also da sind 8 Millionen US-Dollar wirklich gar nichts im Vergleich. Und sie haben die ganze Serie mit nur 2 Kameras gedreht.
Krass.
Eben 2 Hauptdarstellern, diesen Hudson Williams und Connor Story, die zu dem Zeitpunkt des Drehstarts völligst unbekannt waren und noch als Bedienung in Restaurants gearbeitet haben und wirklich über Nacht Weltstars wurden über diese Serie. Mit Auftritten bei den Golden Globes, bei Seth Meyers, in der Tonight Show und nicht nur Auftritte dort, sondern als Hudson Williams bei Jimmy Fallon zu Gast war, war der 30 Rock geflutet mit Fans und die Folge hatte 50% mehr ZuschauerInnen als die Folge in der Nacht davor. Also da gab es wirklich einen Erdrutsch. Und auch Seth Meyers hat nach dem Auftritt von Connor Story bei ihm das hier erzählt.
I receive more personal ticket requests for people to come to the show that Connor Story was on than I have for anyone outside of Taylor Swift.
Was? Der hat jede Woche die größten Stars der Welt bei sich. Bei Connor Story hatte er mehr persönliche Ticketanfragen aus seinem persönlichen Umfeld als sonst nur bei Taylor Swift. Also
krass.
Da ist irgendwie irgendwas passiert im November.
Ich muss das wohl mal gucken,
jetzt,
ne?
Du musst es jetzt mal gucken, ja. Also die beiden waren jetzt offizielle Fackelträger bei den Olympischen Winterspielen, obwohl es ja gar keine echten Sportler sind, sondern ja Schauspieler, die nur Eishockeyspieler spielen.
Damit ist mein Algorithmus komplett voll. Ich habe den ganzen Tag nur Olympia, Olympia, Olympia und nochmal Olympia. Natürlich,
aber die waren nicht
alles
dabei.
Rund um Eiskunstlauf und die Goldkühe von Alessalou, das ist alles da voll damit. Und echtes Eishockey auch, aber kein Heated Rivalry.
Ja, also es gab jetzt sogar Heated Rivalry Partys mit Fan-Edits als Visuals. Natürlich ein Lookalike-Contest im Washington Square Park in New York. Also irgendwie gehen gerade alle total ab wegen dieser Serie. Das Ganze wurde natürlich ausgelöst von einer beinahe obsessiven Social-Media-Fanbase. Eine ganze Kampagne, die aber eigentlich in der Community wurzelt. Also da wurde gar nicht so viel jetzt Budget reingesteckt, eine großartige Promotour zu machen oder so, sondern das alles ist so eine Dynamik, die so erinnert an K-Pop-Communities oder auch bei Romantasy. Ne, also das sind ganz, ganz viele Fans. Interessanterweise besteht die Fanbase von Heated Rivalry natürlich auch aus queeren Männern, die sich da jetzt in dieser Serie repräsentiert fühlen, aber in allererster Linie von Frauen jeder Sexualität. Also scheinbar spricht diese Serie mit den zwei queeren Männern in der Hauptrolle mehr Frauen an als queere Männer selbst und ist gerade in Russland sehr erfolgreich, obwohl sie dort nicht mal legal zu streamen ist. Also das ist eine Serie, die man auch so unter der Hand sich verteilt und irgendwie illegal streamt, aber trotzdem sehen das alle und gucken sich das alles an. Und es ist ja so, dass dieses BL-Genre, also das Boys-Love-Genre, das ja eigentlich aus Thailand kommt, international eine riesige Community hat und sich darüber, über diese Community, die Serie schnell etablieren konnte. Und dann ist natürlich der Inhalt maßgeblich für den Erfolg der Serie. Fasst natürlich das heiße Eisen Outing im Profisport an, hat zudem einen rein positiven Vibe. Es gibt zwar viele queere Geschichten, Filme und Serien, die dann aber oft in Drama und Trauma enden. Also es ist eine der ersten Serien, die jetzt eine queere Geschichte im Mittelpunkt hat, wo aber am Ende mal keiner AIDS hat oder von den Eltern verstoßen wird. Also es ist eine rein positive Fantasy. Im Vergleich vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Heartstopper zu Netflix. Hast du das gesehen damals?
Da habe ich, glaube ich, angefangen.
So, das ist ja, das richtete sich ja mehr an so Teenager und es war eine Kinderserie.
Mhm.
Da hatte das noch in Anführungsstrichen eine andere Rechtfertigung dafür, dass es so eine rein wholesome Geschichte ist.
Stimmt, sonst
und
jetzt ist es dann immer ganz schnell mal Call Me By Your Name.
Ja, genau. Und dann, also am Ende weinen immer alle oder kriegen Krankheiten oder es ist irgendwie immer alles ganz dramatic. Und hier hat es eben so einen Heartstopper-Vibe, aber für Erwachsene. Also es geht, also man sieht mehr Sex als bei Heartstopper, es hat mehr erwachsene Personen im Mittelpunkt. Und eigentlich ist es eine total unrealistische Fantasy, aber trotzdem oder gerade deshalb funktioniert das irgendwie so gut, weil es unglaublich kitschig ist. Alle sehen natürlich unglaublich gut aus. Auch da, liebe Leute, es gibt Körperbilder, andere Körperbilder als in dieser Serie vorkommen und so. Also es ist nicht alles ganz unproblematisch. Auch so die Art und Weise, wie sie Sex haben, ist extrem unrealistisch. Also da muss sich nie irgendjemand auf irgendwas vorbereiten oder nachbereiten. Es ist eine reine Fantasy und als solche muss man die, glaube ich, auch sehen, die sehr positiv ist, wo auch alles einen positiven Ausgang hat. Natürlich geht es dann trotzdem auch viel um die Sexszenen, die natürlich jetzt in vielen Fan-Edits auf TikTok dann hin und her geschnitten werden. Und nicht umsonst haben sich die beiden Hauptdarsteller Matching-Tattoos stechen lassen, wo drauf steht Sex Sells. Haben die sich jetzt auf ihr Bein.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ich bin ja in dieser Dark Romance-Welt eine Weile unterwegs gewesen. Unter anderem für unseren Podcast. Und dieses Enemies to Lovers Trope ist natürlich sehr auch Dark Romance-mäßig. Kann man das da so mit reinzählen? Oder mich würde vor allem interessieren, ob die Typen auch so toxisch sind, wie diese Hetero-Männer in diesen ganzen Dark Romance-Romantasy-Büchern oder ob die cool sind. Weil dann wäre es ja wirklich mal was Neues.
Ja,
wenn es wholesome wäre.
Kommt drauf an. Also die haben natürlich so toxische Verhaltensweisen, weil sie sich nicht outen können.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht so, beziehungsweise es spielt dann eine Rolle, können wir uns outen? Da will ich jetzt nicht spoilern, wie das dann endet. Am Ende sind sie alle irgendwie eher sweet miteinander,
okay,
würde ich schon sagen. Aber sie haben natürlich ihre Probleme von außen, die sie auferlegt bekommen und da dann jetzt vielleicht nicht immer richtig handeln damit. Und dieses Charisma und diese Chemie, die jetzt diese beiden Hauptdarsteller in der Serie haben, die wird jetzt natürlich auch durch sämtliche Interviews weitergeführt. Also die sind jetzt natürlich auch in echt total eng befreundet und fassen sich ständig die ganze Zeit an, tragen da die Fackel eben bei Olympia.
Und holden Space und füreinander.
So ein bisschen, ja, also das erinnert dann auch sehr an die Pressetour von Wicked tatsächlich. Die sind wirklich sehr charismatisch, sind trotz des schnellen Erfolgs jetzt so real geblieben. Das
meinst
ist jetzt
du immer,
das,
wenn du charismatisch sagst, meinst du dann hot?
Auch, ja.
Kann man das so?
Aber die sind auch sehr, also in den Interviews und so. Nein, die sind auch charismatisch,
okay,
wenn sie nicht hot wären. Und sie sind jetzt so real geblieben. Das ist jetzt das Ding, was jetzt alle so erfreut, weil es tauchten dann zum Beispiel YouTube-Videos auf von Connor Story, die er als Kind gemacht hat und die er jetzt mit Absicht nicht aus dem Internet hat löschen und entfernen lassen, sondern bewusst online stehen gelassen hat. Die werden jetzt auch eben immer mal wieder hochgespült und in so Fan-Edits reingeschnitten, das wollte ich dir auch nochmal zeigen.
Hey there, YouTube. It's me, Connor Story. Yep, it's me, Connor Story. This is my first YouTube video, and my username is ActorBoy222. Most of you don't know why that is, because mostly I'm not out in the public. I'm not out in the public. I'm really not. Well, the reason why it is Actor Boy 222 is because I want to be an actor when I grow up, so...
He wants to be an actor when he grows up. Ist irgendwie total süß. Hat mittlerweile irgendwie 400.000 Views. Wird aber auch auf unterschiedlichen Accounts und Insta-Channels und so verbreitet. Also es gucken, glaube ich, jetzt nicht alle nur auf diesem Original-YouTube-Video das. Also es ist total süß. Insgesamt alles sehr wholesome, sweet und lighthearted. Es wurde übrigens auch noch kein Statement abgegeben, welche Sexualität die Schauspieler jetzt haben. Das wird bewusst im Dunkeln gehalten. Hudson hatte jetzt einen Valentinstagspost mit einer Frau, wird aber trotzdem nicht weiter definiert. Das ist, glaube ich, auch so eine Antwort auf die Diskussion, die es um Heartstopper gab, als Kit Connor, einer der Hauptdarsteller aus dieser Serie, der zu dem Zeitpunkt gerade 18 geworden war, in der Kritik stand wegen Queerbaiting, weil er eine Frau gedatet hat und sich dann genötigt gefühlt hat, sich zu outen als bisexuell und dann auch wirklich so in dem Post geschrieben hat, ja okay, jetzt congratulations, ihr habt jetzt dafür gesorgt, dass jetzt ein 18-Jähriger sich irgendwie dazu positionieren muss, und das hat sich dann irgendwie auch wieder nicht so richtig angefühlt. Also diese ganze Diskussion um Queerbaiting und so weiter wird da insofern aufgegriffen, dass sie das jetzt mit Absicht der Interpretation überlassen, was ich auch mal ganz gut finde und erfrischend. Ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, man möchte irgendwie authentische SchauspielerInnen in authentischen Rollen haben, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem auch Privatsache, wer sich wann wie outen möchte. Da wird jetzt bei dieser Pressetour auch drauf geachtet. Trotzdem hat Hudson in mehreren Interviews jetzt schon offengelegt, dass sich mehrere Profisportler, die noch nicht geoutet sind, aber sich outen wollen, bei ihm privat gemeldet haben. Ist das nicht auch krass?
Krass.
Und es hat sich jetzt sogar der ehemalige Eishockeyspieler Jesse Cortum aus Minnesota wegen der Serie öffentlich geoutet. Und da ist jetzt wohl so eine Diskussion innerhalb des Profisports ausgebrochen durch diese Serie, ob man sich da jetzt nicht mal diese Schritte des Outings gehen möchte und unter welchen Bedingungen und so weiter.
Interessant. Ja. Ich muss es unbedingt gucken.
Also insgesamt ein sehr interesting Phänomen, das in erster Linie auf Social Media wurzelt und das den Erfolg dieser Serie gemacht hat. Also Fanbubbles, Thirst Edits und so weiter und so fort, und passt deswegen perfekt zu Too Many Tabs. Und trotzdem schließe ich jetzt für diese Woche diesen Tab.
Ja, auch ich habe mich mal wieder durch die zahlreichen Rabbit Holes unserer HörerInnen gepflügt, und die offenen Tabs der Woche kommen diesmal von Rain.
Hallo ihr beiden, ich bin Rain und mein Rabbit Hole sind die Royal Corgis. Darauf bin ich beim Kreuzworträtseln gestoßen. Da ging es an einer Stelle nämlich darum, dass Queen Elizabeth II. Wohl mal mehr als 30 dieser Corgis in ihrem Leben gehabt hat. Und das hat mich dann eben auch zum Wikipedia-Artikel zu den Royal Corgis gebracht. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, was ich da gelesen habe, war ein absoluter Fiebertraum. Ich glaube, zu sagen, dass diese Hunde verhaltensauffällig waren, ist noch eine Untertreibung. Deswegen freue ich mich schon ganz, ganz arg, eure Takes dazu zu hören. Liebe Grüße.
Ja, vielen Dank, Rain. Ich musste schon sehr lachen bei dem Wording verhaltensauffällige Corgis. Deswegen habe ich mich mit großer Freude in den Wikipedia-Artikel gestürzt. Also, dass Queen Elizabeth II. Von England Corgis hatte und sehr liebte, ist ja kein Geheimnis. Sie sind ja öfter mal in kultigen Clips mit aufgetaucht und Interviews der Queen. Es gibt Statuen und Gemälde von diesen Hunden. Sie waren 2016 mit der Queen auf dem Vanity Fair Cover. Spätestens rund um das Platinum Jubilee der Queen 2022 gab es ja einen richtigen Hype um diese Corgis. Im selben Jahr ist ja die Queen mit 96 Jahren gestorben. RIP. Und wie wir vor 3 Wochen besprochen haben, hat sich daraufhin David Beckham in die Schlange gestellt, um sich zu verabschieden, beziehungsweise endlich seinen Ritterschlag abzugreifen. Außerdem war der Tod der Queen ja der Anlass dazu, dass wir mit dem ZDF-Magazin Royal nach London reisen durften zur Krönung von King Charles und du dort Puff-Puff schubsen konntest.
Ja, stimmt.
Also, das hängt alles zusammen.
Danke,
haben wir
Queen.
Ja auch schon mal erzählt.
Danke an die Queen für dieses Erlebnis.
Aber zurück zu den Hunden der Queen. Auch schon die Gedenkmünze zum goldenen Thronjubiläum von Queen Elizabeth 2002, also 20 Jahre früher, zeigt sie mit einem Corgi. Was ja beweist, dass die Liebe zu Corgis schon eine Weile länger besteht. Tatsächlich aber geht die Corgi-Obsession von Queen Elizabeth noch viel weiter
ist
zurück.
Ist das so? Das wusste ich nicht.
Sie hatte schon 1933 mit 7 Jahren ihren ersten Corgi. Genauer gesagt, ihre Eltern hatten den. King George VI., das ist hier der, der immer geraucht hat. Queen Mom, die sich jeden Tag einen Gin Tonic reingezwitschert hat. Jedenfalls, die hatten schon einen Pembroke Welsh Corgi. Für Hundezuchtfans, diese Rasse gibt es wohl schon seit dem 10. Jahrhundert und stammt aus Wales. Ein Abkömmling der walisischen Hütehunde. Seit dem 12. Jahrhundert ist er als Viehhund bekannt. Und eben seit dem 20. Jahrhundert als Lifestyle-Hund der britischen Royals. Außerdem, Fun Fact, galten die Corgis in walisischer Folklore als magisch, weil wohl Feen und Elfen auf denen geritten sind. Mhm. Und die Muster auf dem Fell kommen von Feensatteln.
Ja, ja. Ne? Habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja, und vielleicht, weil das eben der erste Hund war, mit dem die Queen als Kind in Kontakt war, hat sie dieses Corgi-Fieber gepackt, Corgi-Mania. Und sie besaß von ihrer Thronbesteigung 1952 bis zu ihrem Tod mehr als 30 Corgis. Wusstest du das?
Nee.
Das war mir nicht klar. Sie besaß von 1933 bis 2018 immer mindestens einen Corgi. Das heißt, sie war nie in ihrem Leben ohne Corgi. Und sie hat eine richtige Corgi-Dynastie aufgebaut. Und man kann ähnlich dem Stammbaum der royalen Familie auch den Stammbaum dieser royalen Corgis nachvollziehen. Er ist natürlich minutiös festgehalten. Und diese einzelnen Corgis haben teilweise auch ihre eigenen Wikipedia-Artikel. Also für dich mal im Schnelldurchlauf durch diese Corgi-Historie bitte alles haarklein merken, was ich jetzt sage.
Mhm.
Also wie gesagt, 1933 brachte der Vater von Elizabeth, King George, den ersten Corgi mit. Den hat Elizabeth ganz besonders geliebt und hat ihn liebevoll Dookie genannt, also auf Deutsch Kacke.
Mhm. Das ist ja süß.
Nett. Möglicherweise aber auch in Anlehnung an Duke. Naja, mit vollem Namen hieß Dookie Roosevelt Golden Eagle. Der wurde als ein geborener Sentimentalist beschrieben, soweit man Hunden sowas ansehen kann. Kurz darauf hat die Royal Family einen weiteren Corgi gekauft namens Roosevelt Lady Jane als Kameradin für Dookie. Weil jetzt aber Dookie und Jane Geschwister waren, wurde Jane stattdessen gepaart mit Roosevelt Teffer-Teffy. Jane und Teffer-Teffy haben dann 2 Welpen bekommen, Carol und Crackers. Und Crackers ist dann wiederum der beste Freund von Queen Mom geworden und mit ihr zusammen in Schottland in Rente gegangen. Und sie hatten noch 6 weitere Hunde. Zu ihrem 18. Geburtstag bekam Elizabeth dann ihren eigenen Corgi,
endlich,
Susan, geschenkt. Susan ist sozusagen die Queen der Corgis. Von ihr stammen alle weiteren Corgis ab, die Queen Elizabeth je besessen hat. Susan ist quasi der Ur-Corgi. Mhm. Mother. Mother-Corgi. Und die Susan hat sie so gerne gemocht, dass sie nicht mal während der Flitterwochen mit Prinz Philip von ihr getrennt sein wollte und hat sie den Hund unter Teppichen in der Kutsche versteckt, als sie losgefahren sind in die Flitterwochen. Ja, da war Susan der Corgi dann dabei und als Susan irgendwann gestorben ist, hat die Queen auch selbst einen Grabstein für sie designt. Also die lag ihr sehr am Herzen. Susan hat sich wiederum mit Lucky Strike gepaart und Sugar bekommen und Honey. Und dann hat sich einer von Elizabeths Corgis mit einem Dackel gepaart, der ihrer Schwester Margaret gehörte. Wir sind große Margaret-Fans. Ja, soweit man jetzt Fan vom britischen Königshaus sein kann. Margaret ist ein interessanter Charakter. Also Elizabeths Corgi hat sich mit dem Dackel von Margaret gepaart und so ist der erste königliche Dorgi entstanden. Eine Mischung aus Corgi und Dackel. Also ob da gab es auch eine royale Dorgi-Linie. Dann hat Sugar wiederum Whisky und Sherry bekommen, die dann Weihnachtsgeschenke an Charles und Anne waren. Sugar war 59 auf dem Cover der Australian Women's Weekly. Sugars Zwillingsschwester Honey gehörte Queen Mom und Honey war wiederum gut befreundet mit den Hunden von Prinzessin Margaret, Johnny und Pippin. Die sind zusammen spazieren gegangen. 62 wurde Heather geboren, die wiederum Tiny, Bushy und Foxy zur Welt gebracht hat und Foxy wiederum Brush. 2007 hatte die Queen dann 5 Corgis, Monty, Emma, Lynette, Willow und Holly, 5 Cocker Spaniel, Bisto, Oxo, Flash, Spick und Span, sowie wie 4 Dorgies, Cider, Berry, Vulcan und Candy. Monty, Willow und Holly haben übrigens zusammen mit Daniel Craig in einem James-Bond-Sketch gespielt im Rahmen der Olympischen Spiele 2012. Also die hatten auch alle ihren Moment, diese
Hunde. Das hast du jetzt alles in deinem Krankenbett dir da zusammen recherchiert?
Das habe ich mir alles reingefahren. 2015 hat die Queen dann mit der Corgi-Zucht aufgehört, weil sie wollte nicht, dass die nach ihrem Tod weiterleben. Dass es dann so junge Tiere
was ist
gibt,
das für eine Allmachtsfantasie?
Die dann alleine sind. Ja, sie wollte dann nicht so einen jungen Hund alleine lassen. Also sie wollte jetzt nicht noch neue züchten und sie stirbt dann.
Okay.
Das war da irgendwie ihr Anliegen.
Weil nur sie sich um die kümmern kann.
Ja,
wenn ich sterbe, sollen meine Corgis auch sterben.
Tatsächlich ist der, die sollen nicht sterben. die sollen nicht so pharaomäßig mit ihr beigesetzt werden. Es soll halt
keine neuen mehr geben. Die Blutlinie soll sterben.
Ja, tatsächlich ist der letzte reinrassige Corgi Willow 2018 gestorben und die war dann immer noch Nachkommen von der ersten Hündin, von der Susan, von ihrer Lieblingshündin, die mit auf Flitterwochen war. Aber sie hatte immer noch einen Dorgi, Candy, und hat dann noch einen weiteren Dorgi und weitere Corgis geschenkt bekommen von ihrer Familie zur Aufmunterung, als Prinz Philip dann krank wurde. Also um es zusammenzufassen, die Queen liebt ihre Corgis, die ist Corgi-Jack. Es gibt so Clips, wo sie mit 7 Hunden in so ein Privatjet steigt, wo die Corgis bei Staatsempfängen dabei sind, wo sie durch den Schlosspark spaziert mit so 8, 9 Corgis um sich rum und sagt, ach, ich habe doch gerade gar nicht so viele Hunde. Also es mangelt wirklich nicht an süßen Royal Corgi-Videos auf YouTube. So unzertrennlich sind die Queen und ihre Corgis. Sie hat die Corgis alle im Griff. The best Corgi moments, the Corgis and the Queen. Und so weiter und so fort. Die ach so süßen königlichen Corgis. Jetzt gibt es aber in dem Wikipedia-Artikel einen Absatz mit der Überschrift Attacks.
Oh.
Stichwort verhaltensauffällig, was Rain ja schon ins Spiel gebracht hat. Also diese Hunde haben mehrfach Scheiße gebaut und Leute angegriffen. Und ich hätte es bei diesen Tabs nicht gedacht, aber ich muss eine Triggerwarnung Hundeangriffe aussprechen. 1954 hat Corgi Susan den königlichen Uhrenaufzieher des Palastes gebissen. Außerdem noch ein Wachmann.
Moment, ich muss vorher wissen, darf ich über die Sachen lachen, die jetzt passieren oder nicht? Oder wirklich?
Über die darfst du noch lachen. Okay. Ja. Also da hätte sie keinen Bock gehabt, dass da der Uhrenaufzieher kommt und die Uhren aufzieht. Und dann hat sie den gebissen halt. Außerdem noch ein Wachmann und ein Detektiv. Dann 1959 hat ein Corgi einen Polizisten gebissen, der Buckingham Palace patrouillierte. 1968 forderte ein Abgeordneter der Labour-Partei, die königlichen Bediensteten auf, in Balmoral ein Schild aufzuhängen mit der Aufschrift Vorsicht vor dem Hund, nachdem einer der Corgis einen Postboten gebissen hatte. Außerdem steht da noch was super Krasses drin, nämlich, dass 1989 der Ranger, der Corgi von Queen Mom, eine Gruppe von Corgis angeführt hat und dann den geliebten Corgi der Queen Chipper angegriffen und getötet hat. Das sind einfach königliche Killer am Aschien, sage ich dir. Ich war komplett schockiert.
Oh mein Gott.
Die haben sich gegenseitig gelyncht. Und dann im März 91 hat die Queen versucht, einen Kampf zwischen 10 ihrer Corgis zu schlichten. Die waren out of control und haben gekämpft. Muss man sich jetzt vorstellen, wie diese kleine Queen in der Mitte von so 10 tobenden Corgis steht und das versucht zu schlichten. Und dabei wurde sie in die Hand gebissen und musste mit 3 Stichen genäht werden.
Oh mein Gott.
Dann wurde der Chauffeur von Queen Mom gebissen. Und dann gab es 2003 eine niederschmetternde Spiegel-Headline. Lieblingshund der Queen totgebissen. Traurige Weihnachten für die Queen. Pharos, einer ihrer geliebten Corgis, wurde so schwer gebissen, dass er eingeschläfert werden musste. Der Missetäter war ausgerechnet ein Kampfhund ihrer Tochter. Was geht denn da ab?
Aber nee, kein Corgi.
Nee, es war ein Bullterrier. Der Bullterrier Dottie von Princess Anne. Der hat dann wohl leider den Corgi Pharos.
Warum zerfleischen die sich alle gegenseitig?
Und Dottie war auch nicht zum ersten Mal aggressiv. Im April 2002 hatte sie im Park von Windsor bereits 2 Kinder gebissen. Also man fragt sich langsam, was geht da ab? Oder eher, was ging da ab? Bei den Royal Dogs in general. Die ach so piekfeinen königlichen Hunde. What's going on?
Die wirken auch so klein und harmlos. Ja, dabei sind es
gucken ganz süß, haben ganz süße Augen. Man kann jetzt versuchen, so ein bisschen sich zu erklären, woran könnte das liegen? Ja, vielleicht am Lifestyle. Die Corgis von Queen Elizabeth hatten nämlich ihre eigenen Zimmer mit so Special-Körbchen. Es gab ein extra royales
Menü. Special-Körbchen?
Das waren irgendwie so Weidenkörbchen, die so auf einer ganz bestimmten Höhe angebracht wurden, damit die keinen Zug kriegen.
Die Corgis waren verwöhnt.
Es gab ein extra royales Menü für die Corgis, das extra frisch von einem Gourmetkoch zubereitet wurde täglich. Mhm. Wie so frisches Kaninchen oder frisches Rindfleisch wurde so gekocht für die. Dazu Reis und Weißkohl. Die haben so ein richtig edles Drei-Komponenten-Essen in ihren Napf bekommen. Zu Weihnachten hat wohl jeder der Corgis seinen eigenen Socken bekommen, angeblich selber gebastelt und gefüllt von der Queen mit Spielzeugen und Leckerlis und Keksen und so. Was jetzt eigentlich erstmal ganz süß klingt, aber offensichtlich sind diese Hunde sehr verwöhnt worden. Sie sind halt Royals. Könnte es vielleicht sein, dass die Queen diese Hunde ein bisschen verhätschelt hat? Könnte es sein, dass sie diese Hunde nicht so ganz im Griff hatte? Ich habe aber noch ein weiteres unfassbares Indiz dafür gefunden, warum diese Corgis so drauf waren. Im Jahr 1999 wurde einer der königlichen Diener von Königin Elizabeth aus dem Buckingham Palace abgezogen, weil er als Partytrick Alkohol in das Futter und Wasser der Corgis schüttete und ihn dann genüsslich dabei zusah, wie sie rumgetaumelt sind.
Diese Corgis, die haben ein krasses Leben.
Hallo?
Und dann haben sie besoffen sich gegenseitig so geprügelt, wie vor so einer Kneipe und ein Tod gebissen.
Das weiß ich nicht. Das wäre ja schrecklich.
Da muss Martin Rütter mal vorbeigucken, mal nach diesen Corgis.
Da sagst du was, da kommen wir nämlich jetzt zu. Im Februar 89 wurde berichtet, dass die königliche Familie einen Tierpsychologen engagiert hat.
Nein.
Um diese Hunde in den Griff zu bekommen, nachdem sie sich ja angewöhnt hatten, die Bediensteten rund um sich her zu beißen. Es war jetzt nicht so schwer, wie ich dachte, diesen Hundepsychologen aufzutreiben. Ich habe ihn in circa 5 verschiedenen Interviews entdeckt und Beiträgen, wo er liebend gern auspackt über seine Arbeit mit den Royal Corgis.
Pet psychologist Roger Mugford calmed the corgis down by sorting out the hierarchy, a lot like the way the royals work. And he discovered a possible reason for the doggy discord. The corgis were at each other's throats at the same time as the royal family were at each other's throats over the breakdown of Princess Diana and Prince Charles's marriage.
Particularly when you're distracted by the affairs of state and other things going on within the family, as they were at that time, the Princess Diana situation.
Also erstmal, er musste wohl bei den Corgis erstmal die Hierarchien und Privilegien sortieren, genau wie auch bei den menschlichen Royals mit Thronfolge und so weiter.
Oh mein Gott.
Und man kann ja auch eine Parallele ziehen zwischen den Corgis und den Royals. Die royale Linie bei den menschlichen Royals geht ja auf eine einzige Person zurück, Queen Victoria. Und die royale Linie der Corgis geht ja auch auf eine Hündin zurück, die Susan. Also da kann man irgendwie vielleicht Parallelen erkennen. Und der Psychologe analysiert ja hier in locker 10 verschiedenen Beiträgen aus der Hüfte. Ja, die Corgis, die hatten sich ja eben in den Haaren zur selben Zeit, als die Royal Family sich in den Haaren hatte. Na klar sind die Tiere aggro, weil wegen der Bad Vibes mit Diana und so.
Oh mein Gott.
Außerdem sagt der Psychologe noch, und das könnte auch ein schwerwiegendes Indiz sein, sie hat einfach zu viele Hunde. Also als er gerufen wurde, waren das 13 Corgis und es ist schon klar, dass man die da vielleicht nicht im Griff hat und die sich bekämpfen, wenn man auch noch gleichzeitig Queen von England ist.
Ja, man kann sich ja nicht um 13 Corgis kümmern den ganzen Tag. Aber ich finde interessant, dass es nicht nur Royal-Experten gibt, sondern auch Royal-Hunde-Experten, die dann genau so etwas reinanalysieren in die Verhaltensweisen wie die Royal-Experten selbst.
Ich glaube, vielleicht ist er auch allgemeiner Hundetrainer, aber er hat sich zumindest sehr auseinandergesetzt eben mit diesen royalen Hunden, die nicht ganz so lieb waren, wie sie immer aussahen auf den Vanity Fair Covers.
Die waren verwöhnt.
Apropos Vanity Fair Cover, 2016 hieß eine mehrseitige Story noch Queen Elizabeth and Her Corgis, A Love Story. In einem Vanity Fair Beitrag von 2025 heißt es schon Queen Elizabeth's Corgis were actually psycho. Also da hat man die dann auch nochmal neu bewertet, diese Corgis. Und das habe ich erst jetzt so richtig mitbekommen.
Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Ich habe in diesen zahlreichen Corgi-Videos, die ich mir reingezogen habe, es gibt wirklich wahnsinnig viele so Promi-Magazinartige Beiträge über diese Hunde rund um diese Thronjubiläen und so weiter und so fort. In eines dieser hunderten Corgi-Bericht-Videos, da schleicht sich auf einmal so ein älterer, ehemaliger Mitarbeiter der Queen ins Interview und hat eine unvorbereitete Anekdote parat, die dann von den anderen ModeratorInnen so ein bisschen weggelächelt wird.
And then these dogs, about five of them, were sitting on my feet and half an hour later my feet were going to sleep and I got pins and needles and I thought I've got to do something. So I moved them, my feet, and these dogs squeaked. And Her Majesty said, was that you? I said, no ma'am, it was your dog. She said, well, kick them.
Da will ich jetzt nicht so viel reininterpretieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Queen vielleicht ihre Hunde nicht so gut behandelt hat. War nur so ein kleiner Ausrutscher, der da in einer dieser Videos plötzlich aufgetaucht ist, den ich hier mal mit in den Ring werfen wollte zur Analyse, was mit diesen Corgis wohl los ist. Also irgendwas stimmte da überhaupt nicht. Habe ich bis jetzt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, diese Corgis sind irgendwie cursed. Und weißt du nämlich, wo die Corgis jetzt sind? Also die restlichen Corgis, die die Queen überlebt haben?
Nee.
Bei Prinz Andrew.
Ja, da gehören sie hin. Also. Ach, lieber Himmel.
Prinz Andrew, der letzte Woche zwischenzeitlich festgenommen und wieder freigelassene Sohn.
Der hat ja viel Zeit, sich um die zu kümmern.
Ja, bekannt aus den Epstein-Files. Der hat die Corgis übernommen. Und ich analysiere jetzt mal, wenn diesen Corgis der Stress bei der Queen zu Hause schon zu viel war, es denen da nicht gut ging, dann will ich nicht wissen, wozu die Hunde bei Prinz Andrew fähig sind. Ich glaube, da sollten wir ein Auge drauf haben.
Ach, die stecken doch unter einer Decke. Die Corgis sind bestimmt selbst auf den Epstein-Files.
Meinst du?
Ja.
Candy ist in den Epstein-Files. Es gibt übrigens einen Animationsfilm von 2019, der heißt Royal Corgi, der Liebling der Queen. Und da geht es um einen Corgi, der Lieblingshund der Queen sein will, aber bei einem Staatsbesuch Donald Trump beißt.
Mhm.
Da wiederholt sich diese Beißgeschichte auch. Sieht irgendwie ganz funny aus und cool gemacht. Kennst du den Film?
Nee, habe ich noch nie was von gehört.
Ja, den will ich jetzt auf jeden Fall auch gucken.
Von wem
Royal
ist der?
Royal Corgi. Ich glaube, das ist von einem recht kleinen belgischen Animationsstudio.
Ah ja, okay. Sieht süß aus. Ich hab's
gerade mal. Steht da nicht.
Gerade mal gegoogelt.
Sieht wirklich cute aus. Ich hab irgendwie Bock, den zu gucken. Ich hab gedacht, vor ein paar Tagen kam auch diese Meldung, dass der ehemalige Chief Mauser, also der Kater vom britischen Außenministerium, gestorben ist. Der wiederum eine Fehde hat mit Larry, dem Chief Mauser vom britischen Premierminister, dieser Kater in der Downing Street. Also irgendwie liegt da so ein Katzen- und Hunde, Monarchie und Parlament, Pixar-Film in der Luft. Danke nochmal an Rain für diese, ja, kann man sagen, wilden Tabs diese Woche.
Ach, Caro, dann haben wir es heute überstanden. Vollgestopft mit Medikamenten und demnächst, ja. Nächste Woche haben wir dann unsere Erdbeeren mit Sahne und Zucker verdient, würde ich sagen.
Schön, jetzt legen wir uns mal direkt ins Bett.
Erstmal legen wir uns noch in die Cross-Promo.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Caro, jetzt mal so rein hypothetisch, könntest du dir vorstellen, 3 Tage mit Mario Basler auszuhalten?
Ach, weiß ich nicht. Aber muss ich mir auch, glaube ich, gar keine Gedanken drüber machen, weil dafür gibt es jetzt einen Podcast.
Ja, und wir holen mal alle ins Boot, den Mario Basler nichts sagt. Großer Fußballstar der 90er Jahre, der vor allem für seine Sprüche, Regelbrüche, Partyexzesse und geblutete Füße bekannt geworden ist. Bis heute gehört er zur Fußballkultur Deutschlands. Die einen feiern ihn, die anderen können ihn nicht mehr hören.
Die Sportjournalistin Katharina Reckers hat ihn jetzt 3 Tage lang begleitet in einem kleinen Vereinsheim in der Pfalz, haben sie sich getroffen und sie will wissen, warum Basler so ist, wie er ist und wie er es geschafft hat, sein Image als prolliger Sprücheklopfer fast 30 Jahre erfolgreich hochzuhalten und wieso er dafür über Generationen hinweg gefeiert wird. Und dabei erfährt sie so einiges über den Ex-Fußballer, womit sie vorher nicht gerechnet hat.
Auch Sachen, die man nicht gesehen hat bei Die Stunde danach zum Beispiel, da ist er ja auch regelmäßig zu Gast.
Da hat er mich so abgefuckt.
Da hatte Ariel immer nur das Waschpulver genannt.
Ja.
Naja, egal.
Mann, also, Mario Basler.
Genau. Also den Podcast
Füße geblutet.
Den Podcast Mario Basler, letzter Typ, könnt ihr jetzt hören in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Link wie immer in den Shownotes.
Cross-Promo Ende.
So, Caro, und jetzt leg dich mal wieder ins Bett.
Ja, du auch. Mach mal Tee,
okay.
Vermi,
ja.
Bonbon.
Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir das. Hoffentlich wieder mit Stimme.
Ja, hoffentlich gesund.
Guter Laune und offenen Tabs.
Ich bin mal gespannt, wie die Folge sich so anhört. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen, weil ich so im Delirium bin.
Ich klinge wie Rabe Rudi wahrscheinlich.
Ja, und Mario Basler. Okay, also, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion: Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR: Johanna Leuschen.
Redaktion NDR: Max Roloff und Sascha Sommer. Musik: Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.